Ich glaube, das hat sich in den letzten Jahren auch gewandelt. Ich glaube, man hat diesen Balanceakt, diesen Drahtseilakt, den man geht zwischen, natürlich muss man darauf hinweisen, dass es Missstände gibt. Natürlich muss man darauf hinweisen, dass man Geld braucht, um Herausforderungen A, B, C zu lösen. Und gleichzeitig glaube ich, dass es sehr, sehr wichtig ist, dass man eben in die verstärkte, dass man im Storytelling ganz stark auf die Wirkung und den Impact geht. Tatsächlich eben sagt, im Sinne von Empowerment, was man gemeinsam erreichen kann, um da eben auch aus dieser Hilflosigkeit, die, glaube ich, viele fühlen, herauszukommen und sich eher darauf zu fokussieren, was man gemeinsam bewegen kann.
Inside Impact.
Der Podcast mit Wirkung.
Herzlich willkommen bei Inside Impact, dem Podcast mit Wirkung an der Wirtschaftsuniversität Wien. Ich bin Florentine Meyer und habe heute zum Thema Fundraising eine kompetente Gästin bei mir im Studio, die Ruth Williams vom Fundraising-Verband Austria. Und wir sprechen in unserer Staffel über die finanzielle Gesundheit von NPOs und was Spenden oder Philanthropie dazu beitragen können. Schön, dass du gekommen bist, Ruth.
Vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich, da zu sein.
Du bist Geschäftsführerin vom Fundraising-Verband Austria. Kannst du uns ein bisschen erzählen, wie du zum Thema Fundraising gekommen bist? Was ist dein Werdegang?
Es ist ein klassischer Fundraising-Werdegang, weil der Stehsatz, den man von vielen Fundraisern und Fundraiserinnen hört, ist, ich bin ja eigentlich eine Quereinsteigerin. Und auch ich bin eine Quereinsteigerin. Ich habe eigentlich begonnen in der Österreich-Niederlassung von der Walt Disney Company. Und in meinen ersten Berufsjahren war ich dafür verantwortlich, dass Medien über die Filmreleases, die es da so gegeben hat, schreiben. Ich bin eingestiegen bei Finding Nemo und ausgestiegen bei Ratatouille. Das war meine erste berufliche Tätigkeit. Und dann hat sich in mir der große Wunsch aufgetan, etwas Sinnstiftendes zu tun. Und dann bin ich über Umwege bei der Caritas Österreich gelandet, wo ich dann 10 Jahre war und in den unterschiedlichsten Bereichen aktiv war. Aber da hat eben tatsächlich meine eigene Fundraising-Karriere begonnen.
Und was machst du jetzt beim Fundraising-Verband Austria oder was macht Fundraising Austria? Wozu seid ihr da?
Den Fundraising-Verband Austria gibt es jetzt seit 29 Jahren. Wir werden nächstes Jahr 30. Und unsere Hauptaufgabe ist es, die Kultur des Gebens in Österreich zu stärken, auszubauen, zu unterstützen. Wir sind ein Mitgliederverband. Wir haben 360 Organisationen, die bei uns Mitglied sind, aus den unterschiedlichsten Bereichen, in den unterschiedlichsten Größenordnungen. Was sie alle gemein haben, ist, dass sie Drittmittelakquise betreiben. Und wir versuchen sie dabei bestmöglich durch Aus- und Weiterbildung, Vernetzung und verschiedenste Aktivitäten zu unterstützen.
Drittmittelakquise, zählt sie da auch öffentliche Gelder dazu oder was bedeutet Fundraising aus eurer Definition heraus?
Prinzipiell bedeutet Drittmittelakquise natürlich auch Förderungen, aber das ist nicht der Bereich, auf den wir uns fokussieren. Wir fokussieren uns tatsächlich auf die Akquise von Spendengeldern durch Privatpersonen, durch vielleicht gemeinnützig tätige Stiftungen. Also das ist eher unser Ausbildungsbereich, in dem wir aktiv sind und wo wir den Schwerpunkt legen. Mhm.
Und welche Themen beschäftigen euch da derzeit gerade besonders?
So viele unterschiedliche Themen, die uns beschäftigen. Ein Thema, das, glaube ich, alle beschäftigt, ist die Demografie. Die durchschnittliche Spenderin in Österreich ist 65 plus, in den meisten Fällen weiblich und hat eine lange, intrinsisch motivierte Tradition des Spendens in den meisten Fällen. Und jetzt kommt natürlich eine Generation nach, die das Thema anders lebt und die dementsprechend auch von den Organisationen anders abgeholt werden muss. Und das ist sicher eine Erweiterung der Kommunikationskanäle in vielen Fällen, die durchaus herausfordernd sein kann, mehr oder weniger. Das ist zum Beispiel ein Thema, das uns umtreibt. Ein anderes Thema, das mich persönlich auch sehr umtreibt, ich war ja vor meiner Tätigkeit beim Fundraising-Verband verantwortlich für den Verband für gemeinnützige Stiften. Das war, das ist weiterhin ein Dachverband eben von gemeinnützig tätigen Stiftungen in Österreich. Ein Sektor, der in Österreich ausbaufähig ist. Und dieses Thema der Philanthropie, das ist etwas, was mich ganz stark beschäftigt und wie man die ausbauen und stärken kann in Österreich. Und das ist natürlich auch etwas, was die Organisationen beschäftigt. Weil wir sind prinzipiell ein Land der Klein- und Mittelspenderinnen. 80% vom gesamten Spendenaufkommen kommt von privaten Haushalten und ist im Kleinspendenbereich. Das sind wir so immer bei ungefähr, es ändert sich natürlich jährlich, aber so 140 Euro durchschnittlich im Jahr. Und die große Frage ist, wie kann man den Menschen abholen, die mehr geben können? Und da spreche ich aber von der großen Bandbreite. Ich spreche nicht von, vielleicht auch von ultra vermögenden Personen, also High Net Worth Individuals, wie man sie nennen würde im Fundraising, sondern ich spreche auch von den vielen Menschen dazwischen, die mehr geben könnten, die wir lernen müssen, anders und besser zu motivieren und anzusprechen.
Ist eigentlich der Begriff Philanthropie gleichbedeutend mit Spenden oder umfasst der noch anderes?
Ich glaube, bei uns ist Philanthropie ganz stark konnotiert mit dem Gedanken an eine Großspende, an vielleicht Mäzenatentum, an größere Zuwendungen. Aber Philanthropie ist natürlich auch eine Form des Spendens. Und genauso wie Spenden nicht nur Geld sein kann, sondern vielleicht eben auch Netzwerk, Wissen, Sachspenden, Zeitspenden, so ist auch Philanthropie so vielseitig wie die Personen, die da unterstützen.
Du hast gesagt, es ändert sich jetzt vieles, muss sich auch vieles ändern, aus demografischen Gründen allein schon. Was sind denn so Highlights, besonders interessante Trends, Beispiele, wo du sagst, das sollte man jetzt mitverfolgen, wenn man an dem Thema interessiert ist?
Was ich sehr spannend finde, ist beispielsweise dieser Bereich der Mikrospenden. Gerade wenn man sich ansieht, eben wir sind ein Land der Klein- und Mittelspenderinnen, gleichzeitig wissen wir, die Sparquote steigt, die Zeiten sind unsicher, die Menschen verzichten vielleicht, wenn sie auf etwas verzichten müssen, auf die monatliche Spende oder auf das Zeitungsabo. Also Dinge, auf die man verzichten kann, leider nicht soll, würde ich mal sagen. Und da sind Mikrospenden ein ganz ein toller Bereich, um niedrigschwellig aktiv zu werden und Gutes zu tun. Und gerade im Mikrospendenbereich sind wir jetzt seit Anfang des Jahres unter Einführung des Pfandsystems, sind eigentlich im Laufe des Jahres alle Lebensmittelhändler darauf aufgesprungen, dass man, während man eben Pfand zurückgibt, durchaus eben auch sich dazu entscheiden kann, sich nicht das Pfandzettel auszudrucken und damit dann bei der Kasse es einzulösen, sondern dass man eben das spendet. Den Erlös durch das Pfandgut. Und es gibt noch keine ganz aussagekräftige Zahl, weil die Unternehmen zu unterschiedlichen Zeitpunkten begonnen haben und auch unterschiedlich reporten. Aber ich gehe davon aus, dass da mindestens schon 1 Million Euro zusammengekommen ist. Und das ist natürlich ein großartiger Beitrag, wo man viele Menschen motivieren kann, etwas zu tun und das sehr niedrigschwellig zugänglich ist.
Dazu wird auch derzeit viel geforscht. Ja? Und eine Sache, die da ziemlich spannend ist und ich glaube, das also wissenschaftliche letzte Wort dazu ist nicht gesprochen, ist inwiefern so Mikrospenden einen Crowding-out-Effekt für größere Spenden haben, aus psychologischen Gründen, weißt du, weil der menschliche Verstand neigt ja zu jeder Menge Verzerrungen. Ja? Dass, wenn man das nicht schlau designt, ja, der Effekt sein kann, dass die Leute sich denken, naja, ich habe ja jetzt aufgerundet. Ja, ich habe jetzt 5 Cent gespendet und dann spenden sie nicht 5 Euro für irgendwas anderes. Da gibt es interessante Experimente dazu. Ja. Und also ich glaube, diese Idee, die du da genannt hast mit dem Flaschenpfandzettel, könnte ich mir vorstellen, dass das keinen Crowding-Out-Effekt hat, weil du das Gefühl hast, du machst was, das ist relativ neu in Österreich, dieses Flaschenpfand, ja, das ist irgendwie in einer Sonderkategorie. Aber sozusagen eine Mikrospende, die du dann aktiv aus dem eigenen Geldbörsel geben musst zum Aufrunden, könnte größere Geldbeträge auch verdrängen. Also es wird gerade erforscht, es deutet manches darauf hin, dass man da halt auch wie immer im Fundraising, glaube ich, hinschauen muss, wie funktioniert das für meine Organisation dann.
Ja, das genau. Ist sehr interessant. Da würde ich gerne mehr dazu lernen und lesen. Das kann natürlich so sein, durchaus. Es könnte aber auf der anderen Seite vielleicht auch Zielgruppen erschließen, die sonst überhaupt nicht gespendet hätten und die auf diese niedrigschwellige Methode dann aufspringen und sich denken, Vielleicht ist es sowas wie der Einstieg in das Thema.
Ja, stimmt. Den Effekt gibt es auch. Ja.
Ist es dann Crowding in?
Ich glaube, das oder Fuß in die Tür.
Fuß in die Tür. Ja. Es gefällt mir gut.
Ja.
Fuß in den Pfandautomaten.
Okay, aber jetzt habe ich dich unterbrochen. Du wolltest eigentlich außer den Mikrospenden noch andere Trends erzählen.
Ja, ich wollte auf einen zweiten, ich meine Trend ist da vielleicht sogar, das ist erfreulicherweise schon ein bisschen ein Dauerbrenner. Vor mittlerweile 13 Jahren hat sich im Fundraising-Verband eine Initiative gegründet, das ist die Initiative Vergissmeinnicht. Und da haben sich Organisationen zusammengetan, das finde ich auch besonders schön, dass die Organisationen im Fundraising-Verband auch gemeinsam an Themen arbeiten, die sie alle beschäftigen und arbeiten zum Thema Testamentspenden. Und da erforschen wir eben auch alle paar Jahre, wie die Einstellung der österreichischen Bevölkerung zum Thema ist. Und man sieht, das steigt kontinuierlich. Es können sich immer mehr Menschen vorstellen. Also es sind mittlerweile, glaube ich, um die 17-18% der Menschen über 40, die wir befragt haben, die sich vorstellen können, durchaus ein oder mehrere gemeinnützige Organisationen in ihrem Testament zu berücksichtigen. Natürlich sind es mehr Menschen, die keine Familie haben, aber es sind durchaus auch Menschen, die Familie haben und die diese Entscheidung vielleicht gemeinsam treffen, die da noch was anderes hinterlassen wollen, wenn sie von dieser Welt gehen. Und das ist natürlich etwas, wenn man sich die Demografie anschaut und wenn man auch weiß, dass das vererbte Vermögen sich in den nächsten 25 Jahren verdoppeln wird, da ist natürlich irre viel Potenzial, muss man sagen. Auf der anderen Seite muss man sagen, eine Testamentspende lässt sich nicht so gut timen wie ein Hausmailing.
Mhm.
Deswegen ist das dann meistens in einer größeren Preisklasse, würde ich mal sagen. Also es werden durchschnittlich zwischen 50 und 100.000 Euro vererbt an gemeinnützige Organisationen. Aber damit kann dann oft der Anstoß zu etwas gegeben werden, was vielleicht sonst nicht anschubfinanziert werden könnte. Nicht neu, aber finde ich immer relevant. Manche Fundraising-Kanäle machen sich auf, manche Fundraising-Kanäle machen sich zu. Beispielsweise jetzt Meta erlaubt ja auch nur noch sehr eingeschränkt Werbung auf den jeweiligen Plattformen. Das heißt, es heißt immer zu diversifizieren, um zu schauen, dass man verschiedene Standbeine hat. Und wenn eines wegbricht oder wenn eines nicht so gut funktioniert, sei es durch rechtliche Veränderungen oder eben vielleicht auch einfach durch die Rückläufe, durch die spendenden Personen, dass man da trotzdem noch weitere Standbeine hat, die Arbeit mittel- und langfristig finanzieren können. Ich glaube, auf diese Diversifikation zu schauen, ist sehr, sehr wichtig. Und dabei aber die Balance zu halten, dass man sich nicht verzettelt. Weil je nach Organisationsgröße kann man natürlich nicht alles gleichzeitig machen und jede Organisation hat natürlich auch eine andere Zielgruppe, die sie anspricht. Und deswegen unterscheidet sich das dann auch und es ist ja auch schön, weil so findet sich dann für jede Organisation der oder die passende Spenderin. Aber die Diversifikation ist hochrelevant.
Ja, das kann ich mir vorstellen, dass das derzeit mit Social Media Fundraising total schwierig ist, weil durch die KI sozusagen das Aufenthaltsgefühl auf den sozialen Medien sich so verändert und auch die Nutzung von sozialen Medien durch die Menschen. Also stelle ich mir derzeit jetzt eher schwieriger vor.
Prinzipiell glaube ich, dass es auf manchen Kanälen noch sehr gut funktioniert und funktioniert hat. Allerdings sind eben diese Einschränkungen für zum Beispiel, ob man eben auf Metaseiten über Kampagnen etc. sprechen darf oder ob man da schon zu sehr in die politische Richtung geht und deswegen dort nicht auf diese Art und Weise um Spenden bitten darf, das schränkt schon sehr ein. Und da werden wir erst in einigen Monaten wahrscheinlich wissen, wie sich das auf einzelne Organisationen auswirkt.
Gibt es da eine neue Policy, dass man nichts Politisches mehr auf Meta schreiben darf?
Ja, die haben damit begonnen, jetzt im Oktober. Aufgrund einer EU-Gesetzgebung, die seitens Meta sehr strikt ausgelegt wurde, wurden eben die Spendenwerbung in Kombination mit politischen oder eben auch sozialen Inhalten, definiere sozial, eigentlich fast vollständig eingeschränkt. Und da hat es also ich bin auch Teil von der European Fundraising Association, das ist so der Dachverband der Dachverbände. Und da gab es eben auch gemeinsame Lobbying-Aktivitäten in Brüssel und der Versuch eben da entgegenzuwirken. Aber da haben wir uns bisher die Zähne ausgebissen.
Was sind derzeit die Social Media Plattformen, die du empfehlen würdest für Fundraising, für welche Zielgruppen, für welche Zwecke?
Ja, das ist eben genau, du hast es eh schon angesprochen, das kommt ganz stark auf die Zielgruppe an und mit wem man und wem man anspricht, wo man unterwegs ist und was auch das, was das Ziel ist. Möchte ich eine Menschen dazu zu bewegen, bei einer Kampagne mitzumachen oder möchte ich tatsächlich Spenden sammeln oder geht es mir vielleicht darum, dass ich Menschen für meine freiwillige Arbeit gewinne? Es kommt natürlich auch ganz stark auf die Organisation und die Zielgruppe an. Das ist sehr, sehr divers.
Mhm. Also immer mehr Plattformen, die man da kennen sollte und
im Idealfall ja. Im Idealfall ja.
Inside Impact.
Habe ich vielleicht schon zum Thema Weiterbildungsangebot. Was habt ihr denn da so im Angebot? Welche Themen?
Wir haben im Jahr um die 100 unterschiedliche Ausbildungsangebote vom niedrigschwelligen Webinar bis hin zu einem zertifizierten Diplomlehrgang, der über 8 Monate geht und auch mit einer eigenen Abschlussarbeit endet und einer Prüfung über das Gelernte. Also das ist eine von niedrigschwellig bis sehr hochschwellig ist alles dabei. Und einerseits versuchen wir natürlich über bestimmte Fundraising-Kanäle zu informieren und da tiefer einzusteigen. Online-Fundraising, Testamentspenden-Fundraising, Stiftungs-Fundraising, also alles, was den Fundraiser, die Fundraiserin interessieren könnte. Und da gibt es natürlich einen gewissen Grundstock an Dingen, die man immer macht. Und dann versuchen wir natürlich flexibel auch auf aktuelle Gegebenheiten einzugehen und da eben auch dazu zusätzliche Angebote zu schaffen. Wir versuchen, so gut es geht, natürlich den Bedarf unserer Mitglieder abzuholen, zu verstehen, reinzuhören und dann eben auch Angebote zu schaffen. Und dementsprechend verändert sich unser Programm immer ein wenig.
Mhm. Und diese Angebote, werden die vor allem von Leuten genutzt, die schon im Fundraising tätig sind oder die das beginnen möchten?
In den meisten Fällen sind das Menschen, die tatsächlich schon im Fundraising-Bereich arbeiten und eventuell auf der Suche nach irgendwelchen aktuellen Informationen oder nach einem Toolkit sind, das sie verwenden können oder sich eben vielleicht in einem neuen Bereich spezialisieren wollen, in dem sie noch nicht so firm sind. Aber es sind durchaus auch immer Menschen dabei, zum Beispiel nach unserem Kongress, der jedes Jahr im Herbst stattfindet, haben wir immer Masterclasses und da gibt es zum Beispiel eine, das ist wirklich so dieses ABC des Fundraisings, das ist quasi das Einsteigermodell, wo man in einem Tag mal im Schnelldurchlauf zumindest einmal von den Themen gehört hat, in die man sich vertiefen könnte und von dort dann eben weiterarbeiten kann. Also wir haben sowohl Angebote für komplette Einsteigerinnen als auch für Menschen, die schon länger in dem Bereich unterwegs sind. Und es gibt sehr viele Einsteigerinnen. Es ist echt spannend. Sehr viele Menschen, die auch aus der Wirtschaft quer einsteigen und auf der Suche nach einer sinnstiftenden Tätigkeit sind und dann eben bei NGOs tätig werden, um dort beim Fundraising zu unterstützen. Das gibt es immer mehr.
Und wie ist das eigentlich, der Spendenmarkt in Österreich ist ja sehr umkämpft. Also konkurrieren da die NPOs miteinander um sozusagen eine heiß umkämpfte Ressource? Oder gibt es da noch sehr viel Wachstum, unerschlossene Segmente? Wie würdest du das?
Klares Jein an dieser Stelle.
Klares Jein.
Wir publizieren ja jedes Jahr den Spendenbericht und immer jetzt im November, Ende November, in 2 Wochen ist es wieder soweit. Ende November kommt dann der Spendenbericht 2025. Wir können natürlich immer nur das Vorjahr beleuchten. Es gab eigentlich über die letzten 10 Jahre immer ein Wachstum, was das Gesamtspendenvolumen betrifft. Und letztes Jahr haben wir das erste Mal einen Rückgang von 2% kommunizieren müssen. Was damit zusammengehangen ist, dass im Jahr davor ein absoluter Peak erreicht wurde wegen der Unterstützung für die Menschen in der Ukraine. Da waren 300 Millionen schon allein für die Menschen in der Ukraine. Und das ist natürlich dann über die Zeit abgeflaut und das hat man dann eben gespürt im Gesamtspendenaufkommen. Prinzipiell ist es sehr stabil, was erfreulich ist. Die Menschen in Österreich sind sehr spendenfreudig. Es ist ganz tief verankert in die Kultur. Wir sind ein Land der Klein- und Mittelspenderinnen. Das heißt, 80% von dieser Milliarde, die es immer ungefähr ist, in den letzten Jahren, das sind tatsächlich Kleinspenden. Also ich finde, das ist auch bemerkenswert, auch im Vergleich zu anderen Ländern, wo vielleicht weniger Menschen geben, aber dafür höhere Beträge. Märkten gibt es auch ganz andere Märkte, zum Beispiel in den USA, wo es ganz anders aussieht. Aber diese Solidarität ist bei uns ganz tief verankert, besonders auch in Krisenfällen, da merkt man es ganz stark. Hochwasserkatastrophe letzten Herbst beispielsweise. Natürlich sicher auch positiv angefeuert, auch durch Kampagnen vom ORF beispielsweise, Licht ins Dunkel, Nachbarnot, Österreich hilft Österreich. Das macht natürlich dieses mediale Bewusstsein, die Aufmerksamkeit für Themen, das macht natürlich auch etwas mit den Menschen. Die fühlen sich dann aktiviert und abgeholt und wollen etwas tun. Aber prinzipiell kann man sagen, der Spendenmarkt ist stabil. Wobei man da auch berücksichtigen muss, dass da natürlich die Inflation, die die Organisationen selbst auch betrifft, in Sachkosten, in Personalkosten, ja, da natürlich nicht eingerechnet ist. Und in vielen Fällen ist es auch so, dass die Organisationen verstärkte Nachfrage nach ihren Angeboten haben. Am Ende des Tages heißt das, dass sie trotzdem weniger Geld für ihre gemeinnützigen Tätigkeiten haben. Und deswegen glaube ich eben, dass es einerseits ganz, ganz wichtig ist, diesen Philanthropiebereich in Österreich, den Großspendenbereich in Österreich auszubauen und auch verstärkt eben noch weiter in dieses Testament-Spenden-Thema zu investieren.
Mhm. Hat sich für mich jetzt auch so angehört, als ob da noch Luft nach oben wäre.
Ja. Auf jeden Fall, ja.
Was siehst du derzeit so als die Schwierigkeiten oder Herausforderungen im Fundraising? Umfeld?
Ich glaube, einerseits haben wir natürlich das Thema, es gibt Organisationen, die sind in Bereichen aktiv, die bekommen vielleicht wenig mediale Aufmerksamkeit. Oder auch aufgrund der Schnelllebigkeit unserer Medien gibt es vielleicht große Katastrophen, die ein, zwei Tage in den Medien sind und dann sind sie, ich würde nicht sagen vergessen, aber dann haben sie nicht mehr diesen medialen, diese mediale Aufmerksamkeit, die auch dazu führt, dass man die breitere Öffentlichkeit darüber informiert. Das heißt, die Kommunikation und die eigenen Themen auch über die eigenen Kanäle zu verbreiten, ist auf jeden Fall ein herausforderndes Thema, was viele Organisationen betrifft. Das ist das eine. Das andere sind sicher auch Personalthemen. Also ich glaube, dass viele, viele Organisationen gute Fundraiserinnen suchen. Dementsprechend freue ich mich, dass wir sie hoffentlich zu den besten Fundraiserinnen ausbilden können mit unserem Aus- und Weiterbildungsprogramm, um hier eben auch Nachwuchs hineinzubringen, weil jetzt auch einfach eine Zeit ist, wo viele Personen, die den Sektor aufgebaut haben in Österreich, sich in die wohlverdiente Pension bewegen, wobei die meisten dann eh noch ehrenamtlich etwas tun, aber das ist ein anderes Thema, das liegt ja nämlich so in der Natur der Sache. Das ist ein Thema, das auf jeden Fall herausfordernd ist und ich glaube, in unsicheren Zeiten ist es für alle herausfordernd, so resilient wie möglich zu bleiben. Und wenn man dann eine NGO ist, die sowieso schon mit knappen Mitteln arbeitet und ganz eine tiefe intrinsische Motivation hat, die Welt besser zu machen, dann kann das schon sehr herausfordernd sein.
Mhm. Wie siehst du das mit sozusagen der Aufmerksamkeitsökonomie oder so der Motivation, dass man sozusagen ankämpft gegen eine Flut von oft schlechten Nachrichten und sich was schon überbieten muss in Alarmismus?
Gute
Frage. Spende zu motivieren?
Ich glaube, das hat sich in den letzten Jahren auch gewandelt. Ich glaube, man hat diesen Balanceakt, diesen Drahtseilakt, den man geht zwischen, natürlich muss man darauf hinweisen, dass es Missstände gibt. Natürlich muss man darauf hinweisen, dass man Geld braucht, um Herausforderungen A, B, C zu lösen. Und gleichzeitig glaube ich, dass es sehr, sehr wichtig ist, dass man eben in die verstärkte, dass man im Storytelling ganz stark auf die Wirkung und den Impact geht und tatsächlich eben sagt, im Sinne von Empowerment, was man gemeinsam erreichen kann, um da eben auch aus dieser Hilflosigkeit, die, glaube ich, viele fühlen, herauszukommen und sich eher darauf zu fokussieren, was man gemeinsam bewegen kann.
Das ist Storytelling gesagt. Was ist eigentlich das Berufsbild von einem Fundraiser? Also ist man da hauptsächlich Storyteller? Oder?
Ich habe das Gefühl, man ist. Es hat sehr viel mit Diplomatie zu tun. Die Fundraiser, die Fundraiserinnen, die unter anderem Spendende mit Menschen verbinden, die an der Basis in Projekten arbeiten, die teilweise unterschiedliche Sprachen sprechen. Ich habe in meinen 10 Jahren bei der Caritas Österreich immer das Gefühl gehabt, man ist ein bisschen Übersetzer auch. Weil natürlich jetzt, also ich war speziell im Bereich Unternehmenspartnerschaften und Förderstiftungen aktiv und diese Zielgruppen sprechen sehr unterschiedliche Sprachen. Und ich glaube, Fundraiserin sein heißt auch übersetzen und diese Brücken bauen und so die Menschen zusammenzubringen. Und das bringt ja auch den spendenden Menschen oder Organisationen oder Unternehmen etwas. Es ist nicht so dieser schöne Warm Glow, wenn man etwas Gutes getan hat, sondern tatsächlich, gerade zum Beispiel bei Unternehmenskooperationen, das ist auch ein sozial engagierter Arbeitgeber zu sein. Das hilft auch bei der Mitarbeiterinnen-Akquise oder beim Halten der Mitarbeiterinnen. Ich glaube, dass das heute immer wichtiger wird. Und so dieses eine Berufsbild vom Fundraiser, von der Fundraiserin gibt es, glaube ich, gar nicht, weil je nach Organisation und Größe und Struktur hat man unterschiedlichste Hüte auf. In kleinen Organisationen machen oft drei Menschen alle Themen mit, weil sie das müssen, weil sie das wollen. Und in größeren Organisationen hat man natürlich dann spezialisiertere Abteilungen mit unterschiedlichen Kompetenzen, die man dann eben aufgeteilt hat. Und so kann es eben sein, dass man Generalist ist oder Generalistin oder eben Spezialist oder Spezialistin in einem bestimmten Bereich. Und es kommt natürlich auch stark darauf an, in was für einer Organisation ich arbeite. Bin ich zum Beispiel in einer Organisation, die Kampagnen betreibt, oder bin ich im Entwicklungszusammenarbeitsbereich aktiv? Und davon hängt natürlich auch dieses Berufsbild und die Anforderungen ab, die an den Fundraiser, die Fundraiserin gestellt werden.
Aber also ich habe jetzt von dir mitgenommen, ganz wichtig ist, sich in die Perspektive der Spenderinnen reinversetzen können. Ja? Gibt es da irgendwelche neuen Trends, wie man das so machen kann? Oder ich denke gerade, keine Ahnung, KI, Big Data, Analytics oder wie, was ist da so die übliche Methode, wie NGOs das machen sollten? Fokusgruppen, persönliche Kenntnis.
Ich glaube, was ich komme dann nachher noch gerne auf die KI zu sprechen. Ich glaube, was ganz wichtig ist, ist, dass man, wenn man die Möglichkeit hat, dass man den spendenden Personen Einblick in die Organisation ermöglicht. Ich glaube, dass ganz viele über diese Beziehung, über Freiwilligenarbeit, über freiwilliges Engagement, über Corporate Volunteering von Unternehmen, dass da ganz viele Beziehungen beginnen und dass man da einander auch besser lernt zu verstehen und dass das der Einblick und das Vertrauen in eine Organisation ganz stark wachsen kann. Da hat man quasi direkten Kontakt mit seinen Spenderinnen.
Also wirklich direkt in real life anfassen können.
Ja, ja. Tatsächlich. Oder es gibt ja auch Organisationen, die ihre Spenderinnen vielleicht dann bei Tagen der offenen Tür kennenlernen oder bei anderen Veranstaltungen, wo man miteinander ins Tun kommen kann, um wirklich die Personen kennenzulernen. So wie bei vielen anderen Organisationen sind natürlich die Daten das Gold, auch von fundraisenden Organisationen, die Spenderinnen-Datenbanken, und KI ermöglicht natürlich durch diverseste Software-Anwendungen eine sehr individualisierte Ansprache von Spenderinnen. Und das wird natürlich in Zukunft noch weitergehen und eine sehr persönliche Ansprache ermöglichen, die dann hoffentlich auch zu dauerhaften oder mehr Engagement immer auch führt. Und auch bei der Neuspenderinnenakquise vielleicht auch hilft. Was anderes, was finde ich auch ganz spannend ist Face-to-Face-Fundraising auf der Straße oder an der Haustür.
Das ist ja bei den meisten Menschen total unbeliebt.
Ich weiß, dass es das ist, aber das ist ein schlechtes Vorteil, also ein böses Vorteil quasi fast.
Weil, erzähl mir darüber.
Das ist wirklich einer der besser funktionierenden Neuspenderinnen-Akquise-Kanäle. Und die Leute führen auf der Straße tatsächlich Gespräche mit den Menschen, die nicht an ihnen vorbeilaufen. Mhm. Und es sind ja auch gut geschulte Mitarbeiterinnen, wo sich auch in den letzten Jahren die Qualität definitiv laufend verbessert. Und wir haben auch im Verband eine Initiative, wo eben diese straßenfundraisenden Organisationen oder die Vertreterinnen aus den Organisationen, die das machen, auch zusammenkommen. Wir haben gemeinsame Qualitätsstandards, wir haben eine Standplatzkoordination, damit eben nicht drei Organisationen am gleichen Platz stehen und dass hier eben auch ein gutes Erlebnis für die spendenden Personen ermöglicht wird. Aber das ist auch eine Möglichkeit, wenn ich als NGO beispielsweise mit einer Agentur zusammenarbeite, die Werberinnen auf der Straße engagiert, kann mich auch ein paar Stunden hinstellen und mit den Leuten sprechen und schauen, was kommt. Und schauen, wie die Außenwahrnehmung meiner Organisation ist, wenn ich mit Menschen spreche, die damit vielleicht das erste Mal in die Berührung kommen.
Spannend. Das habe ich Irgendjemand hat mir das kürzlich erzählt, hat gemeint, die Junge, es ist ein völliger Irrglaube zu glauben, dass du die junge Generation im Internet rekrutierst, sondern junge Spenderinnen musst du persönlich rekrutieren. Ist da was dran?
Ich glaube, da ist absolut was dran. Man kann ja nicht sagen, schwarz oder weiß, ja. Aber ich glaube, da ist absolut etwas dran. Ich glaube, dieses persönliche Gespräch darf man auf keine Art und Weise unterschätzen. Besonders wenn es um dauerhafte Beziehungen geht mit spendenden Personen. Ich lasse mich vielleicht leicht aktivieren, wenn ich sehe, okay, es gibt irgendwo eine fürchterliche Katastrophe und ich kann jetzt für Organisation XY online spenden, dann mache ich das, weil ich möchte jetzt helfen. Aber vielleicht dauerhaft zu spenden, vielleicht funktioniert das besser über ein erstmaliges persönliches Gespräch. Wobei man natürlich sagen muss, das ist ja individuell,
ja, klar.
Was funktioniert.
Wie schaut es aus mit Events? Also Events, ja. Um damit in persönlichen Kontakt zu kommen mit potenziellen Spenderinnen?
Durchaus, natürlich. Laufevents, also sportliche Aktivitäten nur dem Tage der offenen Tür oder im öffentlichen Raum seine Arbeit präsentieren. Das sind natürlich gute Möglichkeiten, um mit Menschen in Kontakt zu kommen.
Na, reden wir noch ein bisschen über die größeren politischen, rechtlichen, gesellschaftlichen Rahmenbedingungen. Gibt es da Dinge, die sich die NPOs wünschen würden, wo ihr als Verband sagt, das wäre wichtig?
Mit der Einführung vom Gemeinnützigkeitsreformpaket Anfang letzten Jahres, also 1.1.24, ist da ein sehr, sehr großer Wurf gelungen, wo schon viele Dinge eben auch im Dialog mit der öffentlichen Hand und dem dritten Sektor umgesetzt wurden, beispielsweise eben die Ausweitung der Spendenabsetzbarkeit. Die wirklich ein riesiges Thema war, weil wir hatten einfach historisch bedingt gewachsene Situationen, die jetzt eben aufgeklärt sind. Beispielsweise, dass Bildung jetzt ganzheitlich spendenabsetzbar ist oder Kunst und Kultur nicht mehr an die Förderung, eine Förderung der öffentlichen Hand geknüpft ist, damit man spendenabsetzbar ist. Also da ist schon sehr, sehr viel gelungen, wo wir jetzt erst in den nächsten Jahren noch sehen werden, wie sich das auswirkt, weil das natürlich jetzt gut, aber anrollt. Muss man natürlich noch ein paar Jahre warten. Das heißt, da ist sehr viel gelungen und da gab es einen guten Dialog und das ist sehr schön. Was auch sehr schön ist, ist, dass es seit mittlerweile nächstes Jahr 25 Jahren das Spendengütesiegel gibt. Das ist ja auch eine Kooperation von NGO-Dachverbänden und der KSW, der Kammer der Steuerberaterinnen und Wirtschaftsprüferinnen ist. Und mittlerweile ist es so, dass 700 Millionen Euro der Spendengelder in Österreich sind Spendengütesiegel geprüft. Und das ist ganz toll, weil man muss schon sagen, wir sind, was das betrifft, was Spendensicherheit betrifft, ein sehr, sehr sicheres Land und das finde ich sehr erfreulich. Und das ist natürlich auch ein wachsender Bereich und nach 25 Jahren Spendengütesiegel sieht man, das ist eine Erfolgsgeschichte, die sich weiterschreiben wird. Und das ist auf jeden Fall auch so im Sinne von Vertrauensbildung, Transparenz, Goldplating, sicher auch eine gute Strategie für Organisationen, um hier Vertrauen zu schaffen. Und ich glaube, es ist einfach ganz, ganz wichtig, dass man sehr aktiv kommuniziert als Organisation und auch transparent kommuniziert, dass man einen Jahresbericht auf der Website hat, wo auch Finanzzahlen abgebildet sind. Das heißt, wenn ich mich erkundigen möchte, dann weiß ich, wo ich die Informationen finde. Und dass man hier eben auch Corporate Volunteering ist zum Beispiel eine Form der Transparenz, die sehr empfehlenswert ist. Ich glaube, das ist so von den Rahmenbedingungen, wenn man sagt, okay, man möchte Vertrauen beibehalten, Vertrauen stärken, sind das ganz, ganz wichtige Dinge, die man meiner Meinung nach tun sollte.
Gut, gibt es noch etwas, was du unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben möchtest? Wünsche ans Christkind, Neujahrsvorsätze.
Weihnachten ist natürlich die Zeit, wo ein Drittel aller Spenden getätigt werden, vom gesamten Jahresaufkommen bei den Organisationen. Also in diesem Sinne, wenn ich einen Wunsch zur Weihnachtszeit äußern darf, dann ist das sicher, spenden Sie doch bitte der Organisation Ihres Herzens oder mehreren Organisationen sehr gerne. Und helfen Sie mit, dass Sie Ihre Arbeit fortsetzen können. Ich glaube, das ist natürlich, das Fundraiserinnenherz wünscht sich natürlich mehr Spenden.
Ja, also da hast du jetzt nochmal bewiesen, du bist wirklich eine Fundraiserin durch und durch. Danke, dass du da warst und bis hoffentlich bald wieder.
Vielen lieben Dank für das Gespräch.
Inside.